Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß!
Wie herrlich, bei euch zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Marie, lieber Lukas. Ich freue mich immer wieder, wenn ich zu euch nach Peine kommen darf und ich bringe liebe Grüße mit aus Göttingen. Wir sind ja auch Ekklesia, wir gehören irgendwie zusammen, wir haben eine gemeinsame Entstehungsgeschichte, sind gemeinsam unterwegs. Marie, Lukas und viele andere, wir durften als Jugendliche schon viel, viel Zeit miteinander verbringen. Freizeiten in Duderstadt übrigens auch. Ich habe da viele, viele spannende Erinnerungen an die Zeit, deswegen cool, seid dabei, lernt das Haus kennen, vor allen Dingen lernt die Leute kennen aus dieser Gemeinde aus Braunschweig, so, so stark. Ja, ich freue mich total, bei euch zu sein und wir werden gleich zur Predigt kommen, auch zum Predigttext, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich anlässlich des Muttertags gerne ein paar Worte insbesondere an die Mütter richten, an diejenigen, die da sind, und lass mich mal kurz ein kurzes Vorwort zum eigentlichen Wort an die Mütter sagen, und zwar, schau mal hier, 1. Korinther 4, Vers 15, ich glaube, das ist wichtig. Da heißt es, selbst wenn ihr 10.000 Erzieher hättet, die euch in Christus oder die euch Christus nahe bringen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Klammer auf, Mütter genauso. Denn ich wurde euer Vater in Christus Jesus, als ich euch als Erster die Botschaft Gottes verkündete. Ich will sagen, und das ist, glaube ich, wichtig für einige zu hören, neben der Elternschaft aufgrund von physischer Zeugung und Abstammung, kennt die Bibel auch geistliche Elternschaft. Geistliche Mütter und geistliche Väter. Von daher, wenn du hier sitzt und du hast vielleicht keine leiblichen Kinder, doch geistliche Mutter für andere bist, dann will ich dir sagen, liebe geistliche Mutter, diese Worte, sie gelten uneingeschränkt auch für dich. Liebe Mütter, liebe Mamas, liebe Muddis, im Namen aller Ehemänner und Kinder möchte ich euch was Wichtiges sagen heute. Ihr seid der Hammer. Ihr seid Heldinnen und ohne euch, das sparen wir uns kurz auf und gleich aber richtig, okay? Bei uns in der Kirche haben wir in der Regel, wenn einer klatscht, klatschen alle, okay? Und wir werden das gleich tosend machen, okay? Liebe Männer, alle, haltet euch bereit. Aber, Mamas, ihr seid echte Heldinnen und ohne euch, es war, wären wir richtig aufgeschmissen. Wir verdanken euch unwahrscheinlich viel und es ist gar nicht so einfach, all das in Worte zu fassen, was ihr uns bedeutet. Aber eines, denke ich, muss heute unbedingt gesagt werden, und zwar danke. Danke. Danke für eure unerschütterliche Liebe und Unterstützung. Danke für euren Trost und eure Geduld. Danke für euer offenes Ohr und euren weisen Rat. Danke für jedes ermutigende, aber auch ermahnende Wort. Danke für eure Erziehung und euer Vorbild. Danke für jede einzelne Stunde, die ihr in Sorge um uns wach geblieben seid und auf uns gewartet habt. Danke für jedes einzelne Gebet, das ihr für uns gesprochen habt. Und jede einzelne Träne, die ihr unseretwegen vergossen habt. Danke, dass ihr uns abends vorgelesen und vorgesungen habt. Danke, dass ihr immer wisst, wo zu Hause etwas zu finden ist. Danke für die geschmierten Pausenbrote, die geflickten Hosen, die liebevollen Umarmungen, die Hilfe bei den Hausaufgaben und noch so unendlich viel mehr. Liebe Mama, deine Mutterschaft ist einzigartig. So wie keine Blume der anderen gleicht, sondern Gott eine immens große Vielfalt geschaffen hat, so bist auch du einzigartig. Du brauchst dich nicht mit anderen vergleichen und du brauchst nicht zu zweifeln. Für deinen Mann, für deine Kinder bist du die einzige und genau richtige Mama. Es gibt keine neben dir. Du bist konkurrenzlos die eine Mama. Liebe Mamas, danke, dass es euch in unserem Leben gibt. Ihr seid ein Geschenk Gottes. Ihr seid großartig und wir lieben euch. Und wie wäre es, wenn wir allen Müttern jetzt einen tosenden Applaus des Dankes geben? Danke, Mamas. Yes. Vielen, vielen Dank. Mando, was wäre die Welt ohne Mamas, oder? Das muss gesagt werden. Und ich hoffe, liebe Männer, liebe Kinder, dass es nicht nur einmal im Jahr geschieht an Muttertag. Ja? Mach das zu einer Gewohnheit und sag Danke an Mama. Okay, das galt an diesem besonderen Tag den Müttern, insbesondere durch die Predigt, die ich heute halten darf. Ich glaube, sie gilt uns allen. Sie gilt Müttern, sie gilt Vätern, sie gilt Großen und Kleinen, Dicken und Dünnen, Alten und Jungen, uns allen, okay? Denn sie hat mit einem Thema zu tun, das uns alle beschäftigt und das uns alle in allen Rollen, die wir so ausfüllen, in all den Lebenslagen, in die man so reinkommen kann, das ist total wesentlich dafür. Und zwar möchte ich heute sprechen über Glauben. über Glauben. Und zwar ist der Titel meiner Predigt folgender: ein beeindruckender Glaube. Wusstest du, dass du nicht Menschen, sondern Jesus beeindrucken kannst? Ich glaube, dafür gibt es nur einen einzigen Weg, und das ist der Weg über Glauben. Heute wollen wir in eine Geschichte hineinspringen und uns ansehen, als eine Person insbesondere ansehen, die Jesus beeindruckte durch ihren Glauben. Und der Text ist etwas länger heute, aber mir ist dennoch wichtig, dass wir die gesamte Geschichte mal gemeinsam lesen. Und ich dachte mir, ihr Lieben, wir sind schon ein paar Mal aufgestanden heute, aber wie wäre es, wenn wir das Wort Gottes an uns ehren, nochmal gemeinsam aufstehen? Zur Textlesung, so, ja? Das Wort Gottes ist heilig, es ist kraftvoll und wir wollen es ehren an uns. Ich lese aus Lukas Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Ich werde es laut vorlesen. Wenn du möchtest, lies es für dich gerne mit. Schau mal. Nachdem Jesus das alles gesagt hatte, ging er wieder nach Kapernaum. Dort lebte ein römischer Hauptmann, der einen Diener hatte, den er sehr schätzte. Nun war dieser Diener schwer erkrankt und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige angesehene Männer aus dem jüdischen Volk zu ihm und bat ihn, zu ihm zu kommen und seinen Sklaven zu heilen. Diese baten Jesus inständig mitzukommen und dem Hauptmann zu helfen. Wenn jemand deine Hilfe verdient, dann er, sagten sie. Denn er liebt die Juden und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Da ging Jesus mit ihnen. Doch kurz bevor sie das Haus erreichten, schickte der Hauptmann ihm ein paar Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten: Herr, mach dir nicht die Mühe, in mein Haus zu kommen, denn eine solche Ehre verdiene ich nicht. Ich bin nicht einmal würdig genug, selbst zu dir zu kommen. Sprich einfach ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Ich weiß das, weil ich dem Befehl von Vorgesetzten unterstehe und auch selbst Soldaten befehlige. Ich brauche nur zu einem von ihnen zu sagen, geh, und dann geht er, oder komm, und dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er. Er wandte sich zu der Menge und sagte, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht erlebt. Und als die Freunde des Hauptmanns in sein Haus zurückkehrten, fanden sie den Diener gesund. Amen. Ihr dürft gern Platz nehmen. Ah, was für eine spannende Geschichte, oder? Die Jesus hier erlebte und die uns hier Lukas berichtet. Lass uns mal über diesen Hauptmann sprechen. Dieser Hauptmann, von dem in unserem Text die Rede ist, er erscheint hier ja als ein frommer Mann, oder? Als ein freundlicher Mann, als ein demütiger Mann. Und ich will aber dennoch sagen, er war Hauptmann. Okay, was bedeutet das? Er war nicht nur ein Heide, also ein Ungläubiger aus jüdischer Perspektive jetzt, sondern er war auch ein römischer Soldat und damit ein Werkzeug der Unterdrückung Israels. Das dürfen wir nicht vergessen. Ein Jude damals hat von Römern niemals mit neutralen Ohren gehört, weil sie waren Besatzungsmacht in Israel, okay? Der Hauptmann von Kapernaum, er wird sowohl bei Lukas als auch im Evangelium von Matthäus nicht mit einem Namen genannt. Wir wissen nicht, wie er heißt. Er wird einfach genannt, der Hauptmann oder eben der Centurio. Wie hieß er denn? Wir wissen es nicht. Und was uns recht schnell auffallen könnte, ist, dass der Hauptmann von Kapernaum eine ungewöhnliche Haltung zu seinem Sklaven hat. Nach römischem Gesetz nämlich war er als Hausherr derjenige, der über seinen Sklaven vollständig bestimmen durfte. Es war römisches Recht, es war Gesetz, dass der Sklave, dass dieser Mensch, für uns ein absurder Gedanke, und natürlich gibt es das auch noch heute, aber damals auch, es war sein Besitz. So wie wenn du, dein Handy hast, okay? Es ist dein Besitz, du kannst damit tun und lassen, was du willst. Wenn du es laden willst, lädst es, wenn du es nicht laden willst, lädst es nicht. Wenn du es benutzen willst, benutzt es, und wenn nicht, dann nicht. Und wenn es dir nicht gefällt, schmeißt es weg, du dürftest es sogar kaputt machen. Es ist deins, dieser Sklave gehörte diesem Hauptmann. Er hätte sagen können, ach, der ist gar nicht mehr fähig zu arbeiten, der ist krank. Naja, schmeiß ihn aus dem Haus, tritt in den Hintern, ciao, sieh zu, wie du klarkommst. Ja? Er hätte sogar das Recht, ihn töten zu lassen. Aber dieser Hauptmann tat das nicht. Er hatte eine andere Einstellung in seinem Herzen. Er ging anders mit diesem, seinem Sklaven um. Er reagiert anders. Wir haben es in Vers 3 gelesen. Ich will es nochmal wiederholen. Ja, als der Hauptmann von Jesus hörte, Jesus war in der Nähe. Vorher hat Jesus die Bergpredigt oder bei Lukas heißt sie die Feldpredigt gehalten. Er war in der Nähe von Kapernaum und die Leute wussten, wo er ist. Ja, sprach sich rum. Jesus, Jesus ist hier. Jesus ist da. Da hat er gelehrt. Hier hat er Wunder getan. Er hörte davon. Und als der Hauptmann das hörte, schickte er einige angesehene Männer aus dem jüdischen Volk zu ihm und er bat ihn zu kommen. Warum? Er sollte seinen Sklaven helfen. Er sollte seine Sklaven heilen.
Dieser Hauptmann, und das sehen wir, ist von der Not seines Sklaven so sehr bewegt, dass er ihn nicht einfach seinem Schicksal überlässt, sondern er wird tätig. Er sagt, hier ist eine Chance. Dieser Jesus, von dem ich gehört habe, ist in der Nähe. Und anscheinend hielt er sich selbst nach allem, was er über Jesus wusste, nicht für würdig, Jesus persönlich zu treffen. Er ging nicht selbst. Er sagte nicht, oh Mann, diesen Jesus will ich treffen, er soll sich kümmern um meinen Sklaven. Vielleicht dachte er, Jesus würde sich nicht mit einem Heiden wie ihm treffen wollen, einem Römer, denn Juden war es verboten. Also schickte er jüdische Älteste als seine Vertreter zu Jesus. Dort in Kapernaum war er wohltätig, er war bekannt, er war connected mit der Synagoge in Kapernaum. Und er sagt, Leute, ich habe Angst, dass dieser Jesus nicht mit mir kommen würde, aber ich will euch schicken, okay? Bitte vermittelt in dieser Sache, bitte geht zu ihm und fragt ihn. Und die jüdischen Oberhäupter taten dem Hauptmann diesen Gefallen und sie vermitteln da in dieser Angelegenheit zwischen ihm und Jesus. Und weißt du, was spannend ist? Sie sagen zu Jesus, Jesus, du solltest ihm helfen. Weißt du warum? Dieser Hauptmann, er ist ein würdiger Mann. Er ist ein würdiger Mann. Das ist das, was Zeugnis, das sie ihm ausstellen, sozusagen. Und diese Beobachtungen legen nahe, dass der Hauptmann ein Gottesfürchtiger war. Das bedeutet, er war jemand, der an den Gott Israels glaubte, aber noch nicht dieses ultimative Bundeszeichen des Volkes Israels, also die Beschneidung, durchgeführt hatte. Ein frommer Mann. Seine guten Taten sollten ihn dabei als würdig ausweisen, ja? Und Jesus dazu bewegen, ihm zu helfen. Und an dieser Stelle will ich ganz kurz in der Geschichte Halt machen und uns eine wichtige Botschaft, glaube ich, sagen. Ihr Lieben, im Gegensatz dazu können wir heute ohne Vermittler direkt zu Jesus kommen. Wusstest du das? Du brauchst niemanden, den du losschicken musst. Niemanden, von dem du denkst, oh, der ist irgendwie frommer, der ist irgendwie heiliger, der ist irgendwie würdiger. Ich muss irgendwie meinen Pastor aufsuchen, dass er irgendwie für mich zu Jesus geht. Was für ein Quatsch. Ich will dir sagen, Römer 4, pass auf. Wenn Menschen arbeiten, erhalten sie ihren Lohn nicht als Geschenk. Ein Arbeiter hat sich verdient, was er bekommt. Ganz kurz, stopp. Ich vermute mal, dass diejenigen von uns, die Lohngehalt bekommen für ihre Arbeit, niemals am Monatsanfang oder wann auch immer du dein Gehalt bekommst, aufs Konto schauen und denken, boah, hier ist was eingegangen, ja? Oh, mein Chef, der ist ja so lieb zu mir in diesem Monat. Der hat mich beschenkt mit Geld, der hat mir was überwiesen, hammermäßig, ja? Sondern wir denken uns, ey, es könnte ein bisschen mehr sein, schließlich habe ich gearbeitet dafür, oder? Ey, es gab eine Gegenleistung für das, was ich bekommen habe und das ist ja ein No-Brainer. Du arbeitest und es wird entlohnt, du bekommst ein Gehalt, einen Lohn, du bekommst es überwiesen, das ist vereinbart, vertraglich festgelegt und all diese Dinge. Wissen wir, gerecht gesprochen, aber wird ein Mensch aufgrund seiner Taten. Nein, warum sagt hier keiner was? Das steht da nicht. Ja, okay, gerecht gesprochen, aber wird ein Mensch aufgrund seines, komm, sag's mal laut, Glauben, oh Halleluja, ihr seid da. Aufgrund seines Glaubens, nicht aufgrund seiner Taten. So entscheidend. Für uns gilt, dass wir auf keinen Fall aufgrund irgendwelcher guten Taten, sondern weil Gott den Gottlosen durch Glauben rechtfertigt, dürfen wir zu Jesus kommen. Der Zugang ist frei seit Ostern. Im Tempel ist da dieser fette Vorhang zerrissen und der Vorhang ist gefallen und der Weg ist frei. Du darfst kommen. Du brauchst keinen Mittler. Du brauchst nicht deine Mama oder deine Oma oder dein Papa oder dein Opa dafür. Versteh mich nicht falsch, das Gebet einer Mutter ist, glaube ich, so unwahrscheinlich kraftvoll. Liebe Mütter, hört nicht auf, für eure Kinder zu beten. Liebe Väter, hört nicht auf, für eure Kinder zu beten. Liebe Großeltern, hört nicht auf. Es hat Kraft. Aber sie brauchen nicht dich als Mittler. Der Zugang ist für deine Kinder, für deine Enkelkinder selbst frei. Es ist vielmehr so, dass nach Hebräer 8, Vers 6 und 9, Vers 15 Jesus als derjenige beschrieben wird, der der Mittler eines neuen und so viel besseren Bundes wurde. Durch seinen Tod haben wir ein Erbe erhalten. 1. Timotheus 2, Vers 5 sagt uns, dass Jesus der Mittler eines sehr viel besseren Bundes zwischen Gott und den Menschen geworden ist. Doch um zu Jesus zu kommen, brauchst du keinen Mittler. Ich will dir sagen, du bist ein Gebet von Gott entfernt. Wenn du hier sitzt in diesem Gottesdienst und sagst, meine Güte, ich kann das so nachempfinden, dass sich dieser Hauptmann irgendwie unwürdig fühlt, zu Jesus zu kommen, so geht's mir auch. Du brauchst niemanden schicken, du darfst persönlich kommen. Du bist angenommen und geliebt und der Weg ist offen. Jesus wird dich niemals nach Hause schicken. Er wird dich immer annehmen. Er wird immer mit dir sprechen. Er wird dir immer helfen. Zurück zu unserem Text, okay? Die jüdischen Männer kamen also zu Jesus, sie kommen zu ihm und sagen, hallo, wir sind's und so. Jesus, da gibt's in Kapernaum so einen Römer, sein Sklave ist krank, der ist ein guter Mann, der ist würdig, der hat voll viel gute Sachen gemacht. Und dann reagiert Jesus wie folgt, Jesus hört sich das an und er ging mit ihnen. Es hat ihm gereicht, er sagt, okay, diese Not, das ist mein Call to Action, ich komme mit und ich will helfen. Jesus zögerte nicht, in das Haus des Hauptmanns zu gehen. Und wir wünschten uns fast, dass der Hauptmann es zugelassen hätte, oder? Ich weiß nicht, ob du aufgepasst hast, aber Jesus ist gar nicht im Haus des Hauptmanns angekommen. Okay? Und hätte, ist schon eine spannende Frage, hätte Jesus das Haus eines Heiden überhaupt betreten? Jetzt mal so aus jüdischer Perspektive. Denn es stand im kompletten Gegensatz zur jüdischen Sitte, denn Juden war es verboten, die Wohnstätten der Heiden zu betreten. Schon gar nicht durfte man mit ihnen essen und so weiter. Hätte Jesus das getan, hätte man ihn nicht aufgehalten? Eine spannende Frage. Aber was wir lesen ist, der Hauptmann schien verblüfft zu sein. Boah, es hat funktioniert. Ja? Ich habe die Leute geschickt, ich hätte nie gedacht, dass es passiert, aber jetzt kriegt er schon die Info, Jesus ist auf dem Weg, okay? Jesus kommt wirklich und Jesus will wirklich helfen und er ist verblüfft von dem Ganzen. Und er wusste auch, naja, vielleicht kann es für diesen Jesus durchaus ein Problem sein, gerade als Rabbiner, als Rabbi in das Haus eines Heiden zu kommen. Und er sagt, oh Mann, ich bin nicht würdig und ich will auch ihm keine Probleme machen. Ich mach noch mal was und zwar schickt er dann ein paar seiner Freunde, diesmal nicht Älteste von Kapernaum, von der Synagoge, sondern ich schicke ein paar meiner Freunde, die Jesus auf dem Weg treffen sollen und die ihm sagen sollen, Jesus, weißt du was, du brauchst gar nicht kommen. Du brauchst nicht in mein Haus kommen. Du brauchst meinen Sklaven nicht einmal sehen. Du kannst von dort, wo du bist, irgendwo auf dem Weg, kannst du etwas tun. Und weißt du, dass der Hauptmann, das ist ein bemerkenswerter Mann. Ich glaube, in meiner Bibellese könnte ich sehr, sehr schnell über diesen Mann und seinen Charakter, über sein Wesen, der uns hier gezeigt wird, hinweglesen. Denn schau mal, die jüdischen Ältesten sagten, er sei würdig. Er sagt aber über sich selbst, er sei nicht würdig. Sie lobten ihn dafür, dass er ein Gotteshaus gebaut hatte und er fühlte sich dennoch unwürdig. Jesus in sein Haus zu kommen, er fühlte sich unwürdig. Sie sagten, er habe es verdient, er selbst aber meinte es nicht verdient zu haben. Warum denn eigentlich? Was ist denn das Problem, Hauptmann, oder? Du bist ein guter Mann, ein frommer Mann und andere stellen dir dieses Zeugnis aus. Lass doch Jesus zu dir kommen und sagt, ich bin nicht würdig. Was lernen wir? Ich will es vielleicht so sagen. Starker Glaube und große Demut sind absolut vereinbar. Starker Glaube und große Demut sind absolut vereinbar. Manchmal haben wir so auch die frommen Superstars, auch in unserer Szene, oder? Jemand, der einen starken Glauben hat, das ist der, der strahlt. Und so irgendwie mit gehobenem Haupt, irgendwie auf all den Konferenzbühnen und überall zu sehen ist und so weiter. Und es scheint wenig irgendwie von Demut durch. Ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber wisst ihr, ich habe eine sehr, sehr hohe Wertschätzung für Spurgeon, ja? Also jemand, der die Bibel auch auslegt. Und ich finde das so großartig. Er schreibt über diesen Hauptmann Folgendes. Er schreibt, in dem Hauptmann verschmelzen zwei Charakterzüge, die nicht so oft in anmutiger Harmonie aufeinandertreffen. Der Hauptmann gewann hohes Ansehen bei anderen und doch schätzte er sich selbst als gering ein. Warum ist das so auffällig? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du dem zustimmen kannst, ich glaube aber, der natürliche Reflex unserer Seele auf Ansehen schnell Überheblichkeit sein kann. Oder? Macht, Ruhm, Ehre, Prominenz, Geld, Einfluss, all das fühlt sich gut an, aber es kann sehr schnell Gift werden für unsere Seele. Wir springen mal kurz zu Paulus, ja, um das ein bisschen zu vertiefen. Nachdem Paulus sich mit den Fragen der Korinther über Ehe und Ehelosigkeit und so weiter befasst hat, spricht er nun im 1. Korintherbrief so in den Versen 8, 9 und 10 über die nächste Frage, die ihm gestellt wird. Die Christen in Korinth haben ihm eine Frage gestellt und gesagt, du, sag mal Paulus, wie ist denn das eigentlich mit dem Thema Götzenopferfleisch? Okay, darf ich das als Christ essen oder nicht? Ja? Und Paulus, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug seiner Antwort, aber ich glaube, wir finden etwas sehr, sehr Wesentliches. 1. Korinther 8, Vers 1. Unter anderem sagt Paulus, was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Lass mal drüber nachdenken. dass auf heidnischen Altären, also nicht im Tempel in Jerusalem, sondern heidnische Altäre, wo irgendwelchen anderen Göttern irgendwas geopfert wurde, das Fleisch, das dort dargebracht wurde, das wurde oft in 3 Portionen aufgeteilt. Also, wir machen es mal rechnerisch ein bisschen einfacher. Du kommst so mit 900 Gramm und sagst, yo, ich will das hier gern irgendwie opfern. Ja, dann wurden 300 Gramm erstmal direkt verbrannt. So, zur Ehre des Gottes verbrannt und so, bumm. 300 Gramm hat der Priester bekommen, der das gemacht hat. Okay, ein zweites Drittel. Und 300 Gramm waren dann sozusagen diesem Gott geweiht und das durftest du mitnehmen nach Hause. Nun, der Priester, du kannst dir vorstellen, wenn der jetzt von jedem irgendwie 300 Gramm Fleisch bekommt, so viel kann der gar nicht essen und seine Familie schafft das auch gar nicht. Das heißt, das, was übrig war, das hat er entweder in seinem Tempelrestaurant da angeboten, gesagt, hier koch, schmeiß mal in die Pfanne, verkauf das hier. Oder das ging auf den Fleischmarkt, ja, wo das Götzenopferfleisch verkauft wurde. Und die Christen haben das so erlebt, ach so, und das Spannende ist auch, weißt du, dieses Fleisch, das in dem Tempelrestaurant verkauft wurde oder auf dem Fleischmarkt, das war in der Regel etwas günstiger als das andere. Und jetzt ist es ja so, dass die Menschen und auch wir lieben Christlein doch gerne Schnäppchen machen, oder? Komm, sag mal ehrlich, oder? Spritpreise gehen hoch, ne? Man muss irgendwo ein bisschen einsparen, ja? Auch beim Fleisch, ja? Ach, diesmal nicht Bio, sondern nehmen wir das andere, Euro sparen. Das war damals genauso wie heute, ja? Und die Christen auch so, boah, das ist aber günstiger da im Tempel, vielleicht kann ich da ein paar Euronen sparen, ja? Und sie fragen Paulus, sag mal, Paulus, wie ist das denn? Darf ich das überhaupt essen? Schließlich wurde dieses Fleisch ja irgendwelchen anderen Göttern geweiht und ihnen und dargebracht und so weiter. All diese Fragen beschäftigen sie und sie fragen Paulus, weil viele Fragen das Ganze aufgeworfen hat. Und weißt du, was Paulus macht? Anstatt über das Essen zu sprechen am Anfang, spricht Paulus zunächst über 2 Prinzipien. Einmal das Prinzip der Erkenntnis und auf der anderen Seite das Prinzip der Liebe. Und er sagt, Leute, erstmal müssen wir Folgendes verstehen. Christliches Verhalten gründet sich vor allem auf Liebe und niemals auf Erkenntnis allein. Vor allem auf Liebe, niemals auf Erkenntnis allein. Und das Ziel des christlichen Lebens ist nicht Erkenntnis allein. Dinge verstehen, begreifen, viel wissen, das ist schon wesentlich. Ja? Deswegen kommen wir in Gottesdiensten und wir hören uns Predigten an, weil wir es tiefer begreifen wollen. Das ist schon wichtig, aber vor allem ist es Lieben. Und schau mal, wir haben es gelesen, Paulus begründet es wie folgt. Er sagt, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Sowohl Erkenntnis als auch Liebe wirken sich auf unser Leben aus, indem sie beide etwas in unserem Leben wachsen lassen. Der Unterschied zwischen Aufblähen und Erbauen ist gewaltig. Es ist der Unterschied zwischen einem Bauwerk und einer Seifenblase. Schon mal eine Seifenblase geblasen, ja? Weiß jemand? Ne? Du bläst da rein und wenn es gelingt, dann fliegt das Ding irgendwie so ein paar Sekunden und dann pup, ist es weg, ne? Aber ein massiver Bau. Und jetzt mal geistlich gesprochen, wenn Christus das Fundament ist, dann ist das ein Bollwerk und das steht da und es überdauert Jahrhunderte im besten Fall. Das ist so der Unterschied. Ich will sagen, und das ist meine Beobachtung auch als Pastor, weißt du, manche Christen wachsen und wachsen wirklich in ihrem Glauben, kriegen ein festes Fundament, wogegen manch ein anderer einfach nur geistliche Blähungen bekommt. Ja. Geistliche Blähung, weißt du, jemand, der so viel weiß, oh, Bruder, und ich habe heute in dem Wort gelesen und so gehen sie durch die Gemeinde, ne? So. Und hier, ich habe jetzt hier die geistliche Gabe, weiß ich nicht, des Wächters erhalten. Und ich werde dich jetzt mal belehren mit dem Wort. Geistlich aufgebläht. Auch das gibt es. Ich weiß nicht, ob du, ja, wenn du dich ertappt fühlst, gut. Denn ich will dir auch Folgendes sagen. Da, wo Blähungen sind, stinkt es im Umfeld. Und es ist dann nur natürlich, dass sich Menschen nicht in deiner Umgebung aufhalten wollen, weil du nicht geleitet bist von Liebe, sondern meinst, mit Erkenntnis alles erschlagen zu dürfen. Es ist lieblos, es ist falsch. Ich will uns sagen, Liebe und Wahrheit, Liebe und Erkenntnis gehen immer Hand in Hand. Wir lösen sie niemals voneinander. Wer bist du, dass du meinst, einfach andere belehren zu dürfen und Dinge rauszurotzen, nur weil sie dir richtig erscheinen, bevor du überhaupt geprüft hast, ist mein Herz motiviert von Liebe? Und darf ich überhaupt dieses Gewicht über die Beziehungsbrücke zum anderen rüberschieben? Ist er bereit, das zu hören oder richte ich damit vielleicht sogar mehr Schaden an? Leute, es geht niemals darum, einfach nur Argumente zu gewinnen. Es geht darum, Herzen zu gewinnen. Es geht darum, in Liebe und Wahrheit. Versteh mich auf der anderen Seite nicht falsch. Wir müssen hier eine gesunde Spannung aufrechterhalten. Wir dürfen auch nicht sagen, aufgrund der Liebe machen wir die Wahrheit einfach irgendwie so ein bisschen flexibler, ja? Naja, so eine alternative Wahrheit oder nein, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wir werden es niemals verändern. Aber wir sollen von Liebe geleitet sein und nicht Erkenntnis allein, in wie wir es kommunizieren an die anderen. Deswegen, wenn du dich selber erkennst als ein Typ, der so irgendwie anderen gegenüber, deinen Enkeln gegenüber oder, dann prüfe dein Herz und bitte den Herrn, dass er ganz neu Liebe hineingibt. Denn nur dann, wenn es mit Liebe geschieht, glaube ich, da fällt die Erkenntnis so viel tiefer und erst dann kann sie ihr ganzes Potenzial entwickeln. Worauf will ich hinaus und was erkennen wir hier bei diesem gläubigen, wirklich frommen Hauptmann? Ich will es so mal in Worte packen. Es ist gefährlich, wenn wir die letzten Empfänger von Ansehen, Ruhm und Ehre sind. Ein gläubiger Mensch lebt in dem Bewusstsein, dass alles, was er hat, was er ist und empfängt, letztlich eine gute Gabe aus Gottes Hand ist. Kann irgendjemand Amen dazu sagen, weil du es glaubst? Okay, so 20%. Die anderen, okay, hört nochmal gut zu, ja? Vielleicht. Ey, ich will dir sagen, die einzig angemessene Reaktion auf diese Wahrheit ist, wir müssen unseren Dank, unsere Ehre, unseren Ruhm, wenn wir das erhalten, wir müssen es immer kanalisieren. Du musst das kanalisieren. Da, wo Menschen zu dir kommen und dir auf die Schulter klopfen und sagen, boah, du bist ja der absolute Hammer und was du getan hast und du bist so gut und du bist so erfolgreich und du bist ja so wunderschön und du bist so wundersportlich und all diese Dinge, ja. Ist gut, wenn das so ist, du darfst das annehmen und das darf wirklich wie so Honig sich auf deine Seele legen und darfst dich dran erfreuen. Aber ich will dir eins sagen, wenn du es nicht kanalisierst und weitergibst an Gott, weil du verstehst, am Ende habe ich das alles von Gott gekommen, kann es Gift für dich werden und deine Seele kann daran ersticken. Gib es weiter. Du meinst, so erfolgreich und begabt und all das zu sein. Na, von wem hast du denn das alles? Wer gibt dir jeden Tag die Fähigkeit, aufzustehen und zu atmen? Wer hat dich begabt? Wer beschützt dich? Wer hat seinen Engeln geboten, über deinem Leben zu wachen? Wer ist es? Es ist Gott am Ende. Ein gläubiger Mensch wird immer das nehmen, weißt du. Und auch ich, wenn ich eine Predigt gehalten habe und liebe Geschwister kommen und so, was ist so eine tolle, und hat mein Leben verändert und so. Ich sage, ja, das war Gott. Ich will es immer weitergeben. Sag ich, das bin doch gar nicht, ich bin nur so ein Werkzeug, so ein fehlbares und so ein schlechtes Werkzeug manchmal. Aber der Herr schenkt Gnade. Wir müssen alles weitergeben an ihn. Hey, pass auf, ein Vers, der mich so unglaublich da berührt in diesem Zusammenhang. Psalm 115, Vers 1. Schau mal. Also wenn du dir ein Tattoo stechen lassen willst mit dem Bibelvers, nimm den. Ja, der ist gut. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir steht Ehre zu für deine Gnade und Treue. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir steht Ehre zu für deine Gnade und Treue. Zu diesen Gedanken abschließend nochmal Spurgeon, den ich sehr schätze. Er sagt, dein Glaube wird deine Demut nicht vernichten. Deine Demut wird deinen Glauben nicht umstoßen, sondern die beiden werden Hand in Hand himmelwärts gehen, wie ein tapferer Bruder und eine liebliche Schwester, der eine mutig wie ein Löwe, die andere zahm wie eine Taube, der eine über Jesus jubelnd und die andere über sich selbst beschämt. Diese Spannung zwischen Glaube und Demut, zwischen Wahrheit und Liebe dürfen wir niemals auslesen. Warum? Auflösen, weil es erhält uns geistliche Gesundheit. So wichtig. Zurück zu unserem Ausgangstext. Seid ihr noch da? Wir sprechen nochmal über den Hauptmann, okay? Der Hauptmann aus Kapernaum erhielt sich für unwürdig, dass Jesus in sein Haus käme. Er sandte also seine Freunde, um Jesus davon abzuhalten, sagte, nein, 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 du brauchst nicht kommen. Und er sagte ihm, Jesus, sprich einfach ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Boah, ich finde das heftig. Der Hauptmann. Und als Hauptmann kannte er die militärische Befehlskette und er wusste, dass man bei Befehlen von Vorgesetzten bedingungslos gehorchte. Befohl, zack, weiter geht's, ja? Er war überzeugt, das ist so spannend, dass Jesus mindestens genauso viel Autorität hatte. Sagte Jesus, ich kenne das doch aus meinem Leben. Ich habe selber so wie heißen die anderen Dienst gerade? Irgendwelche Gefreiten, ja? Oder sowas. Den sage ich hier, geh, dann geht der. Der sagt, komm, dann kommt der. Und wenn ich sage, mach ein Salto, mach den Salto. Ich kenne das ja. Er hatte völlig verstanden, dass die heilende Kraft Jesu kein Zaubertrick war. Er wusste, wenn Jesus kommt, wird er hier nicht die Abracadabra und also ein Hokuspokus-Quatsch machen, ja? Und es braucht gar nicht die Anwesenheit von Jesus, sodass sein Sklave geheilt werden kann. Er wusste, dass Jesus wahre Autorität hatte. Er wusste, Jesus kann, auch wenn er irgendwo anders ist, etwas befehlen, ein Wort sprechen und es kommt in Existenz. Es geschieht. Jesus konnte Dinge befehlen, die auch ohne seine unmittelbare Anwesenheit ausgeführt wurden. Und der Hauptmann, er zeigt hier großes Vertrauen in das Wort Jesu. Sagt, sprich ein Wort. Er verstand, dass Jesus allein durch sein Wort heilen konnte. Ohne Berührung, ohne Zaubertrick, ohne irgendein Pulver oder irgendein Medikament oder so. Sein Wort reicht aus. Und als ich das so las, ihr Lieben, ist auch meine Frage für uns heute: Wie sieht es aus mit unserem Vertrauen in die Macht und die Autorität Jesu? Könntest du das so sagen zu Jesus im Gebet? Jesus, ich vertraue dir, du sprichst ein Wort und es geschieht. Was auch immer meine Not ist, meine Herausforderung. Trauen auch wir ihm zu, wie dieser Hauptmann, dass bloß ein Wort von ihm vollkommen ausreicht. Kleiner Dance zwischendurch. wissen wir eigentlich noch, wie groß die Macht Jesu und damit auch die Macht seines Wortes ist? Okay. Die nächste freundliche Minute. Ah, danke schön. Aber ein sehr schöner Klingelton, finde ich sehr, sehr gut. Schau mal, was die Macht und des Wortes Jesu angeht, will ich uns einfach an das Wort Gottes erinnern. Ich glaube, meine Aufgabe als Pastor ist gar nicht der super kreativste, lustigste oder was auch immer Prediger zu sein. Meine Aufgabe vor allen Dingen ist, Leute, wir lesen das Wort Gottes, okay? Und wir wollen es tiefer begreifen. Deswegen pass auf. Johannes-Prolog, Johannes-Anfang, ja? Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Dort steht, in sie beninging. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Weißt du, wer hier gemeint ist? Jesus. Jesus, ja? Sprich einfach ein Wort und mein Diener wird gesund, sagt dieser Hauptmann zu Jesus. Und als ich das las, mir wurde nochmal ganz, ganz neu kostbar, dieses einfach. Aha, einfach. Jesus spricht einfach ein Wort. Aber weißt du, was die Wahrheit ist? Es ist wirklich einfach. Für ihn. Alles, was für uns zu groß, zu schwer, was uns total überfordert ist, ist für Jesus und es bleibt einfach. Denn er ist der Schöpfer. Wir haben es gelesen, er war beim Anfang dabei. Er hat zugesehen und mitgewirkt, dass du und ich eine Idee Gottes wurden und all das in Existenz gekommen ist, was wir sind und haben. Er ist der Ursprung von allem. Deswegen ist es eine Kleinigkeit und eine Leichtigkeit für ihn, ein Wort zu sprechen. Und dein größtes Problem, deine größte Krankheit, deine größte Herausforderung geht in einem Moment. Es ist einfach für ihn. Alles, was wir uns erdenken können oder nicht erdenken können, er ist Gott. Mann, manchmal habe ich das Gefühl, wir verlieren die Ehrfurcht vor Jesus, weil wir manchmal auch so ein Kuschel-Evangelium predigen. So ein, er ist dein bester Freund und er hilft dir immer und weißt, wenn ich weiß. Und das stimmt alles, bitte versteht mich nicht falsch. Aber wir dürfen niemals vergessen, er ist Gott am Ende des Tages. Er ist der Schöpfer und wir sind sein Geschöpf. Haben wir dieses Vertrauen in seine Macht, in sein Wort, dass er einfach sprechen kann? Manchmal tut er es ja nicht. Und da habe ich selber meine Fragen, Herr, warum nicht? Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, sagt die Bibel. Aber für ihn ist es einfach, es ist alles einfach für ihn und es bedarf bloß eines Wortes von ihm. Trauen wir ihm einfach alles zu? Oder, ihr Lieben, sitzen wir hier gemeinsam und hören uns eine nette Predigt an und unser Gottesbild unterliegt auch unserer eigenen Ohnmacht, unseren eigenen Beschränkungen. Denn ganz ehrlich, und ich glaube, ich brauche kein Prophet dafür zu sein, zu sagen, du hast eine Menge Beschränkungen. Viele Dinge, die für dich überhaupt nicht möglich sind. Dinge, die du nicht kapierst, nicht kannst, nicht lernst, nicht was auch immer. Ja, mir geht es da so genauso. Und wir machen aber oft den Fehler, dass wir unsere Beschränkung auf Gott projizieren. Und in unserem Glauben sagen, naja, guck mal, ich kriege das schon seit 20 Jahren hin. Wenn ich ehrlich bin, den Glauben habe ich auch nicht, dass Gott das hinkriegt. Wird keiner von uns so sagen, aber oft beten wir so. Oft leben wir so, oft glauben wir so, dass unsere deinen Kindern musst du vielleicht 20 Mal sagen, bis die tun, was du willst, ja, Zimmer aufräumen oder irgendwelche Dinge. Und unterbewusst denkst du, ach jetzt Gottchen, und dann noch 20 Mal, 50 Mal beten und so, ach, dann lass ich es doch gleich sein. Leute, lass uns mal frei machen davon. Und ich will sagen, lasst uns so einen Sprich-ein-Wort-Glauben haben, wie dieser Hauptmann. Vers 9. Ich erinnere uns, als Jesus das hörte, staunte er. Er wandte sich zu der Menge und sagte, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht erlebt. Und als die Freunde des Hauptmanns in sein Haus zurückkehrten, fanden sie den Diener gesund. In der Bibel ist es ja so, dass Jesus eher als derjenige beschrieben wird, der andere ins Staunen bringt, oder? Oh, die Leute sagen, wenn Jesus lehrt, dann geschieht das mit Vollmacht. Mann, ich bin da jede Woche Samstag in meiner Synagoge und die quatschen da irgendwas, lesen aus irgendeinen alten Papyrusrollen und so. Alles irgendwie nicht so interessant, aber ich habe Jesus zugehört, da ist Power. Und er tut Wunder und vermehrt Brot. Und jetzt könnten wir die Liste so alles aufzählen. Jesus war derjenige, der Menschen in Staunen versetzte. Doch hier finden wir den äußerst seltenen Fall, dass Jesus sich wunderte und er sogar erstaunt war. Es gibt noch ein weiteres Beispiel in der Bibel, in Markus 6, Vers 6. Dort wird uns von einem Negativbeispiel berichtet, dass Jesus dazu brachte, sich zu wundern und zu staunen. Und zwar wundert sich Jesus dort in Markus 6, Vers 6 über den Unglauben seines Volkes. Sagt, meine Leute, Alter, die wollen es nicht verstehen, die wollen nicht glauben. Es gibt nicht viel, das Jesus beeindruckt und ihn staunen lässt. Doch wenn es geschieht, hat es immer mit Glauben zu tun. Jesus staunt entweder über unseren Glauben oder über unseren Unglauben. Jesus betrachtete diesen Glauben des heidnischen Hauptmanns, ein lebendiges Symbol der Unterdrückung Israels, und er hielt seinen Glauben für größer als jeden Glauben, der unter seinem eigenen Volk gesehen hatte. Im Gleichnis von der hartnäckigen Witwe, vielleicht kennst du das aus der Bibel, ja? Eine hartnäckige Witwe, die immer wieder kommt zum Richter und die anklopft und die sagt, ey, du musst mir Recht verschaffen, ich werde hier ungerecht behandelt. Ja, und sie klopft und sie schreit und sagt, ey, du musst mir Recht verschaffen und so weiter, ja? Und der Richter hat gar keinen Bock, er sagt, ey, die geht mir auf die Nerven, aber er hat vor einer Sache Angst, und zwar, dass sie irgendwann kommt und ihm auf die Schnauze haut, ja? Sag, bevor mir diese Lady mit erhöhter Geschwindigkeit irgendwann ins Gesicht fasst, will ich mich einfach der Sache annehmen und ich will mich kümmern. Ist wirklich wahr? Genau diese Vokabeln stehen im Griechischen dafür, für das, was ihn da besorgte und beunruhigt machte. Okay, der hatte wirklich Schiss. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis. Bei ihm geht es ums Gebet. Und am Ende, Lukas 18, Vers 8, kommt so die Essenz des Ganzen. Schauen wir, da heißt es, ich sage euch, er, der Richter, wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Nee, Gott ist hier gemeint. Und jetzt hier, doch wenn der Menschensohn wiederkommt, das ist Jesus, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen was haben? Glauben. Einen Glauben. Die solch einen Glauben haben. Dieses Gleichnis Jesu macht deutlich, ihr Lieben, solange wir nicht wissen, wie Gott ist, dass er zum Beispiel nicht wie der ungerechte Richter ist, und solange wir nicht Menschen sind, die beten, ohne den Mut zu verlieren, haben wir noch nicht die Art von Glauben, den Jesus suchen wird, wenn er wiederkommt. Ich will dir eins sagen, Glaube zieht die Aufmerksamkeit Gottes an. Gott durchstreift die Erde und er sucht nach Menschen, die bereit sind zu glauben. Ich glaube, es geht um einen Glauben, wie ihn dieser Hauptmann hatte. So ein Sprich-ein-Wort-Glaube. Jesus, ich traue es dir zu. Du bist vielleicht auf dem Weg. Ich spüre dich vielleicht gar nicht. Vielleicht fühlt es sich gar nicht nah an. Aber ich vertraue dir. Du brauchst nicht kommen persönlich. Ich vertraue dir, dass du einfach ein Wort sprichst, wo auch immer du bist. Die Erzählung um den Hauptmann in Lukas 7, sie endet damit, dass Jesus diese selbstlose Bitte des Hauptmanns erhört. Offenbar war Jesus auf dem Weg. Er staunte über den Glauben dieses Hauptmanns und er sagte, werde gesund. Und dieser Sklave, der dem Hauptmann so viel bedeutete, wurde gesund sofort. Die Leute, seine Freunde kamen zurück und sagten, abgefahren. Dieser Jesus hat es getan. Er hat dieses Wort gesprochen und mein Diener wurde gesund. Ich will dich fragen, und mir gilt die Frage genauso, wird Jesus, unser Herr, einen solchen Glauben bei uns finden? Die Geschichte vom Hauptmann aus Kapernaum. Sie darf uns, glaube ich, heute ein ermutigendes und auch ein inspirierendes Beispiel dafür sein, einen Glauben aufzubringen, der selbst Jesus beeindruckt. Wolltest du Jesus schon mal beeindrucken? Dann gibt es einen einzigen Weg. Glaube. Glaube. Glaube wie ein Senfkorn. Ja, es braucht nicht viel. Absolut. Aber Glaube ist es. Und ihr Lieben, es gibt zwei Fragen, auf die wir heute so reagieren dürfen am Ende dieser Botschaft. Denn ich glaube, nein, ich weiß, dass das Wort Gottes eine Kraft hat. Meine Worte haben keine Kraft. Ich kann nichts tun. Ich kann niemanden heilen, niemanden befreien. Ich kann keinen Glaube schaffen. Ich mag. Aber ich weiß, dass wo das Wort Gottes verkündigt wird, entfaltet es seine Kraft durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dem glaube ich heute, dass das geschieht. Auch in meinem, in deinem Herzen. Und so lade ich uns ein, ihr Lieben, indem wir ja auf diese Botschaft reagieren. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen gerade los ist, welche Gedanken dich gerade beschäftigen. Ob du wie der Hauptmann immer noch denkst, ich bin unwürdig, ich bin unrein, ich habe die Woche wieder dies und das erlebt. Da gibt es etwas, da gibt es eine Schuld, die meine Seele belastet. Heute ist der Moment, wo du es abgeben kannst. Glauben darfst, dass Jesus dir vergibt. Ich lade uns ein, wie wäre es, wenn wir kurz einen Moment unsere Augen schließen? Es soll dir einfach kurz helfen, dich konzentrieren zu können, denn weißt du, es spielt gar keine Rolle, was vorne oder hinten oder links oder rechts geschieht. Es gibt zwei simple Fragen, auf die ich dich bitte zu antworten, wenn du das möchtest. Die erste Frage ist, möchtest du dein Leben heute Jesus Christus anvertrauen und dich von ihm retten lassen? Und ich spreche ganz bewusst diejenigen an, die das noch nie für sich entschieden haben. Wenn du fern von Gott bist, aber sagst, Pastor Marc, ich spüre, Gott ist da und er klopft an meine Herzenstür. Ich will sie öffnen, ich will ihn hineinlassen, ich will, dass er mich rettet. Ich will ihm nachfolgen, dann ist das dein Moment. Wenn diese Entscheidung deines Herzens da ist und du sie festmachen willst, dann lade ich dich ein, da wo du sitzt, gib mir mal ein Handzeichen und ich will von hier vorne für dich beten. Ich verspreche dir, du musst nichts Abgefahrenes machen, du wirst nicht beschämt werden. Aber wenn du sagst, heute will ich mein Leben Jesus geben, da wo du bist, heb mal deine Hand. Als Akt des Glaubens. Dankeschön. Und meine zweite Frage, und hier braucht sich niemand melden, weil ich glaube, das nehmen wir einfach mal für uns alle. Möchtest du Gott um mehr Glauben bitten? Möchtest du einen Glauben wie dieser Hauptmann haben? Oh, ich will das. Ich brauche das. Und hier gehe ich einfach mal davon aus, dass jeder von uns das will. Und ich will für uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Es ist kraftvoll. Es ist mächtig. Es verändert alles. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert, das sehr, sehr präzise trennt Mark und Bein. Auch in unserem Leben, Herr, trennt es das Böse und Schlechte und das, was dir nicht gefällt, von dem, was dich ehrt. Und so bitte ich dich, Herr, für eine Person, die heute die Hand gehoben hat und sagt, Jesus, werd du mein Herr und mein Retter, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du Raum gewinnst und wirklich zum persönlichen Retter wirst. Es soll ein neues Leben beginnen mit dir, Herr, das dich verändert und transformiert durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich bete, dass du als Freund kommst, als Heiler, als Retter, als Befreier und dass du dich offenbarst noch mehr als der, der du bist, der Auferstandene, der alle Kraft hat. Und Herr, heute schließe ich mich, uns alle mit ein und wir sagen, Herr, oh Herr, vergib uns, wo unser Glaube so klein war. Vergib uns, wo wir vielleicht nicht geglaubt haben, nicht glauben wollten, wie auch immer. Vergib uns, wo wir diesen Sprich-ein-Wort-Glauben, den wir beim Hauptmann sehen, nicht in Anspruch genommen haben. Aber Jesus, wir vertrauen dir, dass der Glaube in uns wachsen darf durch die Gnade, die du uns schenkst. Und wir wollen auch in den geistlichen Übungen, die du uns sagst, konsequent sein. Wir wollen unseren Glauben Nahrung geben, sodass er wachsen darf. Und Vater, ich bete darum, dass diejenigen, die heute meine Stimme hören, dass ein Glaube in ihr Herz hineinkommt von dir, der Großes sehen wird, große Dinge, die du tust. Heilungen und Befreiungen, Wiederherstellung, Beziehungen sollen heil werden. Und Jesus, ganz besonders bete ich für alle Mütter in diesem Raum. Herr, ich bete darum, dass sie ihren Kindern Glaubensvorbilder sind. Dass sie mit Glauben ihre Kinder erziehen, aus Glauben ihren Kindern Vorbilder sind und sie anleiten und sie durchs Leben begleiten. Danke, dass du all diese Kinder, die du so sehr gewollt hast, ihnen anvertraut hast. Du glaubst an sie und sie sollen auf Basis des Glaubens ihr Muttersein ausfüllen, so wie du es dir erdacht hast. Oh Herr Jesus, danke, dass du uns segnest. Danke, dass du das wachsen lässt in unseren Herzen, weil wir dein Wort hören und weil wir dein Wort glauben. Seid gesegnet im Namen von Jesus. Amen. Amen. Gottes reichen Segen mit dieser Botschaft, ihr Lieben. Amen.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.